Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Sendung, Staffel, Folge von Schiffbruch mit Jesus. Wir haben schon einige interessante Gespräche geführt und es werden auch viele, viele interessante Gespräche geführt werden. Eine volle Woche liegt hinter mir und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es heute wird und was wir heute erfahren. Wir haben eine wunderbare, sagt man nicht Gästin? Eine wunderbare Gästin. Dame, Frau, früher habe ich mal Mädchen gesagt, aber Mädchen kann man nicht mehr sagen, ne? Die ich gefühlt schon ein halbes Jahrhundert kenne. Und die noch ganz so klein war, als du warst 14 oder so, ne? Als du zu den
16.
Kriegst,
16.
16. Okay, ja. 16.
Ja. Ja, das ist krass, oder?
Das war Wahnsinn, ja.
Ich bin auch dabei. Hallo.
Hallo. Genau.
Du hast jetzt schon so schnell irgendwie die Anmoderation und alles fertig gemacht. Okay. Also ich sage auch nur mal kurz so Hallo. Also ich freue mich auch dabei zu sein.
Sehr schön.
Mirko.
Ja. Nee, aber es stimmt schon. Also ich freue mich auch tierisch auf die Folge jetzt, weil Kim ja Tatsache Ewigkeiten, also ich kenne auch Kim schon ewig,
stimmt. Ja.
Das ist 30
Jahre. Ja, 30
Jahre.
Das Wahnsinn. Ist total krass. Und ich habe ja eure letzten Folgen gehört und es berührt immer irgendeinen gewissen Punkt in mir, der ganz tief verwurzelt ist. Also ich habe mich total gefreut auf heute, weil ich irgendwie dachte, das wird geil.
Ja, es ist halt viel Geschichte irgendwie und gleichzeitig aber viel Aktuelles auch. Und ja.
Genau. Ja, und wir haben natürlich die Folgen selber auch nochmal Revue passieren lassen. Wir sind ja auch Lernende und Anfänger und haben auch euer Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank für jeden, der uns irgendwie schreibt und eine Mail oder einen Kommentar und irgendeinen der Podcasts. Das ist für uns unglaublich wertvoll. Bitte, bitte schreibt uns, schickt uns SMS, schickt Luftkissenboote vorbei und Ballons und Brieftauben und alles. Also gibt uns Feedback, damit wir merken, was gut läuft, was bei euch gut ankommt und was bei euch eher nicht so gut ankommt, damit wir uns verbessern können.
Auf jeden Fall. Leider sind wir zurzeit nur auf Instagram, also weil wir dachten, das machen die coolen Leute von heute so vielleicht. Facebook ist ja out, habe ich mal gehört.
Für alte
keine
Leute.
Ahnung. Deswegen sind wir jetzt.
Ja,
wir sind
ist
alt.
Krass, oder?
Aber deswegen auf Instagram schiffbruch.mit.jesus. Da seht ihr auch für die Folge heute ein paar Bilder, die Kimi uns mitgebracht hat. Und wie gesagt, gebt uns Feedback auf jeden Fall. Also es ist schön zu hören. Wir haben jetzt auch gehört, dass wir uns anhören wie hier Til Schweiger. Also wir reden sehr undeutlich und sollen deutlicher reden.
Gut, das werden wir versuchen, lieber Mirko. Ich spreche jetzt auf sehr deutlich
Fall.
Mit dir.
Aber wenn wir jetzt sagen 30 Jahre oder gefühlt eine Ewigkeit, weil Kim, damals warst du ja wirklich noch Teenie, ne?
Ja, du auch.
Ich war schon älter.
Das ist immer so geil, aber wenn alle sagen, ich war so klein. Ihr wart alle, wir waren alle klein, außer Martin, der war schon, schon erwachsen, dachte ich. Und trotzdem jetzt, cool.
Ja. Wobei, ich habe jetzt die Striptease-Predigt nochmal geguckt, Martin, und da warst du jung.
Also, ja. Schlank und rank auf jeden Fall.
Also,
das ist ja 30 Jahre her. Ne? Also,
da war noch Nätschel-Waschbrettbauch sozusagen, musste man nicht für trainieren.
Ja, ich erinnere mich da auch dran.
Jetzt hat man so Waschbärbauch, wie man so schön sagt. Ne? Ja.
Oh Gott.
Aber das Erste, woran ich mich tatsache, oder das erste Bild ist letzten Endes, das war sogar bei Martins Eltern zu Hause, wo ich Gitarre versucht habe zu spielen. Und du konntest nämlich keine Gitarre spielen, Kim. Und dann habe ich dir einen Griff gezeigt. Und das nächste, was passiert ist, ist, dass Cookie gekommen ist, die Gitarre genommen hat. Und ja, dann habt ihr geheiratet und seid Rockstars geworden.
So, ja, so war das, stimmt. Ach, du hast mir den ersten Gitarrenakkord gezeigt.
Ich weiß es nicht, aber, ja, aber irgendwie.
Das kann echt vielleicht sein. Ja, aber du warst auch schon immer mein Freund. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass du mir den ersten Gitarrenakkord gezeigt hast.
Ja.
Das kann schon sein, aber es ist natürlich lustig. Meine erste Erinnerung an Mirko ist tatsächlich im offenen Kanal, dass er mir den Schriftgenerator erklärt. Und dann haben wir ganz oft, wir haben uns immer zum Frühstücken getroffen. Das weiß ich noch.
Ne? Das hat man in Hamburg so gemacht, ja.
Das hat man in Hamburg so gemacht. Und ich hatte ja dann meine Schauspielausbildung gemacht und das war ganz in der Nähe von da, wo du damals gewohnt hast. Und dann bin ich da zum Frühstück zu dir gegangen.
Okay.
Ja, das war immer schön. Mirko war immer schon irgendwie mein Freund. Finde ich total geil, weil ich irgendwie echt denke, so Wahnsinn, es gibt echt Menschen, die begleiten mich fast schon mein Leben lang.
Ja.
Also eben seit ich 17 bin, das finde ich total cool und finde ich total bestärkend. Ein mega Geschenk.
Ihr habt den Kontakt auch gehalten die ganzen Jahre. Mehr oder minder.
Ah, ja. Kann man so sagen, ne?
Ja.
Ja, das
also durch
schon.
Viele, Tatsache auch so gemeinsame Krisen, auch von anderen Leuten irgendwie so gemeinsam gegangen. Also erinnere mich noch an die Schnaps- und Zigaretten-Nacht, wo ein Bekannter einen ganz fiesen Abend hatte.
Einen ganz miesen Abend.
Saßen und wir zu viert.
Massiv besoffen. Massiv. Aber das war super, es hat an dem Abend gepasst. Es war einfach genau das Richtige.
Ja. Das ist auch wirklich, wo ich oft denke, so, wenn eine Krise kommt oder wenn es irgendwie knallt, wenn das Leben scheiße ist, das war ein Abend, der wirklich Jesus-mäßig war, weil du manchmal kannst du nur einfach irgendwie dir 3 Flaschen Schnaps kaufen, 5 Packungen Zigaretten und zusammen irgendwie traurig sein.
Mhm. Und das war einfach dabei sein, ne? Also. Ja. Ja, aber auch an dich erinnere ich mich, Martin, so auch als ich mein erster Jesus-Abhängabend, weiß ich nicht, da hast du irgendeine Feuerpredigt und irgendwie sonst wie. Und das war total, ich habe mich so dermaßen abgeholt gefühlt und dachte, krass, der ist irgendwie Christ und der ist irgendwie cool und alles ist irgendwie cool. Wie kann das sein? Und schwupps, war ich wieder
in Jesus. Das war in meiner Wohnung im Lattenkamm, so ne? Im 5. Stock.
Nee, ich war, glaube ich. Nee, ich war bei einem der ersten Treffen im Café Augenblick.
Ach so.
Und danach haben wir uns auch unterhalten.
Stimmt.
Und ich habe mich so ernst genommen gefühlt. Und mit meinen 16 Jahren. Ja, das war cool, weil ich eigentlich nicht so über Probleme gesprochen habe. Das war nicht so mein Style. Und ich habe dir ganz viel erzählt. Also ich habe dir ganz viel, ganz schnell vertraut. Und das würde ich auch immer noch alles dir auch immer noch alles erzählen.
Ja.
Ja, das war ganz besonders, weil mir da zum ersten Mal, ich zum ersten Mal verstanden habe, dass eben geteiltes Leid doch irgendwie was ausmacht. Also, dass es irgendwie schöner ist, wenn man sich mitteilt und sein Leid irgendwie mitteilt und jemand irgendwie mitleidet so ein bisschen.
Sind wir ja schon fast beim Thema im Grunde quer eingestiegen, genau. Also wir haben so ein bisschen Struktur geschaffen in dem Sinne, dass wir es schön fänden, wenn man so versucht, die Zeit vor dem Schiffbruch nochmal so sich daran zu erinnern und das nochmal so hochzuholen. Wie ging es ein? Was war so der Ausgangspunkt? Deine Gedanken, deine Träume, was hat dich beschäftigt? Was hat dich bewegt? Wie warst du unterwegs? Was hast du gemacht? Dass man so ein bisschen weiß, wie ging es der Kim in ihrem Boot, auf ihrem Meer, in ihrem Leben ohne Sturm und Wellen und Schiffbruch?
Ja, da habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht, weil ich irgendwie mich dann gefragt habe, wann denn der Schiffbruch eigentlich war, über den ich heute sprechen will. Und eigentlich hat der Schiffbruch oder die Wellen und der Sturm schon vorher angefangen. Also ich habe mal mit irgendwie 15, 16 so einen Traum gehabt, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Ich habe geträumt, dass ich auf einem Boot unterwegs war im Sturm. Und ich bin halt durch den Sturm gefahren und habe das irgendwie auch hingekriegt, aber es war halt stürmisch. Genau, eigentlich, also mein persönlich größter Schiffbruch, wirklich mein, also allergrößter Schiffbruch, ist sicherlich der Tod meines Bruders vor 14 Jahren mittlerweile. Nur wenn ich jetzt den so gesondert nehme, dann kann ich sagen, davor habe ich dies und das und jenes gemacht, war schwanger, bla bla bla, pipapo. Aber ich habe irgendwie heute zum ersten Mal gedacht, darüber habe ich auch noch nie gesprochen, aber dass eigentlich seine Suchterkrankung, die ja Jahre davor schon angefangen hatte, eigentlich schon immer, ich hatte immer schon Wellen im Leben. Ich hatte nie glattes Meer. So, also es gab immer schon, war Sucht ein Thema. Und ich weiß nicht, wer von euch Hörern schon mal mit einem Suchtkranken zusammengelebt hat oder den auch geliebt hat oder liebt und so. Und was das einfach mit sich bringt, was das bedeutet für den Alltag. Also ich hatte halt immer ganz andere Sorgen als meine 15-jährigen Klassenkameraden. So, also ich hatte immer Sorgen, die eigentlich um Leben und Tod gingen. Ich habe mich immer ich dachte immer, irgendwann wird irgendwer sterben und es wird alles ganz schlimm.
Und das war schon, als du 15 warst? Oder
ja.
War immer präsent praktisch?
Es war immer präsent. Also mein Bruder, der war ja 12 Jahre älter als ich. Hm. Und der hat das einfach nicht leicht gehabt im Leben. Das muss man einfach so sagen. Der hatte einfach immer schon mit Depressionen zu kämpfen. Also kurz bevor er gestorben ist, wurde eine bipolare Störung festgestellt, was im Nachhinein ganz viel seines Verhaltens erklärt hat. Ne? Er war halt dann entweder halt komplett verbaut in irgendeiner Höhle depressiv oder hat halt irgendwie 4 Semester Jura in einem studiert. Also halt so war das immer. Und deswegen war halt immer und er hat ein sehr unklares Verhältnis zu seinem Vater gehabt, das ist nicht mein Vater und der hat auch nicht mit uns zusammengelebt, war sehr viel Ablehnung und es waren einfach immer große Themen bei uns, also immer Sorgen um meinen Bruder, was macht der, also als ich 6 war, da versucht sich das Leben zu nehmen und ich weiß noch, dass da meine Mutter halt durch irgendwelche Leichenhäuser gegangen ist, wenn irgendwelche jungen Männer gefunden wurden und so. Also es war immer schon, habe ich große, große Sorge gehabt. Ich habe aber immer auch schon große, große Lebensfreude gehabt. Hm. Und ich glaube, die hat mir echt Gott geschenkt. Das kann ich mir nicht anders erklären. Also ich denke immer, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich kann mir nicht erklären, dass ich nicht einen größeren Dachschaden habe. Mit so viel Schwere, die ich schon ganz früh erlebt habe, so, weil ich immer schon dennoch das Leben geliebt habe, das Leben gesucht habe und auch immer Hoffnung gehabt habe, dass Dinge gut werden und so. Ne? Genau, also
Seid ihr ein christlicher Haushalt gewesen, wie man so schön sagt?
Christlicher Haushalt.
Genau.
Ja, also wir waren sicherlich nicht so ein konventioneller Haushalt. Meine Mutter hat uns beide alleine erzogen. Kommt aus Schottland, ist Künstlerin und hat halt immer schon so ein bisschen anders als alle anderen gelebt, aber hat mir im Grunde immer schon gesagt, es gibt einen Gott und an den hältst du dich, bitte, im Zweifel, ist das klar? Und deswegen war für mich das auch nie eine Frage, weil ich recht früh schon für mich verstanden habe, es gibt Fragen, die stelle ich mir einfach nicht, nämlich gibt es Gott, gibt es ihn nicht, bla bla, das mache ich einfach nicht. Ich stelle mir einfach nicht. Ich nehme einfach hin, für mich, sie hat mir gesagt, es gibt Gott. Ich habe dann einfach das nie in Frage gestellt. Und deshalb gab es für mich immer ein höheres Etwas, das irgendwie um mich kümmert. Und ja, so habe ich das irgendwie auch erlebt. Und deswegen ist jetzt sozusagen, wenn ich jetzt zurückblicke in meine Jugend oder so, nicht alles dunkel und sonst wie, aber dennoch halt, ich habe einfach andere Themen im Kopf gehabt, so als andere. Genau. Jetzt die Zeit, wenn wir jetzt zu der Zeit gehen, wo er dann tatsächlich leider dann doch auch gestorben ist,
später.
Oder später, okay. Das ist ein großer Sprung gerade, stimmt.
Ja.
Ja.
Nee, weil wenn das so die ganze Zeit präsent ist und du trotzdem lebensfroh bist und so, wie ging es dir denn da, aber trotzdem mit dem Herrn? War das so ein Ding, okay, du hast viel darüber gebetet oder hast du viel, war es einfach stürmisch? Und ich meine, wir kommen ja alle aus Hamburg und wir wissen irgendwie, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Hast du einfach bessere Kleidung dann angezogen, in Anführungsstrichen. Was immer das Bild jetzt bedeutet, das müsstest du dann jetzt erklären.
Ich habe so eine Lebensstrategie für mich gefunden, dass ich halt immer, wenn die Möglichkeit war, dass gute Dinge sind, ich einfach das Leben auskoste und mich am Leben freue. Also Freundschaften, Reisen, Sachen, die ich gemacht habe, das habe ich eben alles voll ausgeschöpft. Also eben wahrscheinlich völlig maßlos. Und gleichzeitig hatte ich aber einfach Jesus als meinen Freund erlebt. Also ich habe den kennengelernt. Aber also ne, wie gesagt, meine Mutter hat immer schon gesagt, hier Gott und so, und halt dich mal besser an denen. Das heißt, irgendwie dachte ich, ja, okay. Und dann war ich irgendwann, kennt ihr noch Reinhard Bonke? Na klar, Rasenmäher Gottes. Ne? Reinhard Bonke hat irgendwann, meine Mutter war dann teilweise in der Elim-Gemeinde und ich war dann irgendwie ab und zu mit, und irgendwann hieß es, Reinhard Bonke kommt aus Heiligengeistfeld. Und ich war halt irgendwie 6 Grade von Heidelberg nach Hamburg gezogen und dachte, wer auch immer das ist, ich gehe dahin. Und saß dann wirklich Front Row bei so einer Open-Air-Veranstaltung auf dem Heiligengeistfeld, und irgendwann sagte er, und wer will mit Jesus sein? Was hat er gesagt? Wer will Jesus in sein Herz einladen? Und da habe ich mir natürlich gemeldet. Und dann hat er mich auf die Bühne geholt und mit mir getanzt.
Was? Echt? Da gibt es doch bestimmt Fotos.
Aber ich war halt Front Row irgendwie so. Und das war total geil. Und, ja, es haben sich natürlich etliche da bekehrt. Das waren ja diese typischen Veranstaltungen so. Sicherlich hat man da auch Fragen zu. Aber in dem Moment habe ich halt Jesus in mein Herz eingelassen, und das war so. Und dann dachte ich, ich würde gerne den Beruf machen, den Reinhard Bonke macht. Genau, und ich habe halt tatsächlich seitdem niemals angezweifelt, dass Jesus mein Freund ist. So, ich musste mich mit Gott als Vater, musste mich noch ein bisschen irgendwie finden. Das habe ich dann so in den Mitte 20ern gemacht. Heiliger Geist war immer irgendwie okay. Aber Jesus und ich waren immer Freunde, und ich habe das nicht in Frage gestellt, und ich habe mich auch sehr geärgert, wenn Leute Jesus scheiße fanden, weil ich dachte, das ist halt mein Freund. Hört mal auf, so über den zu reden. Ja, und ich glaube wirklich, dass ich ganz viel Schutz erlebt habe, weil ich wirklich auch ganz froh war im Leben. Also ich war fröhlich so. Und ich habe tatsächlich einfach ganz viel gebetet. Ich habe immer wieder Jesus ich habe jeden Tag gebetet, dass er ein Wunder tut so. Hm. Das hat er so dann nicht getan, aber da kommen wir erst später zu. Aber das hat mir natürlich auch eine gewisse Beständigkeit gegeben im Glauben irgendwie. Also es gab so 2 Occasions, die, als ich irgendwie so 6, 7 war, passiert sind. Einmal, dass mein Bruder versucht hat, sich das Leben zu nehmen und es nicht geschafft hat. Das habe ich als meine Gebetserhörung erachtet. Ich dachte, das wäre mein Verdienst. So. Und ich weiß, dass als er dann auf einmal wieder bei uns auf dem Sofa saß, ich zu Gott gesagt habe, ich werde dir immer dafür danken. Und seitdem danke ich Gott jeden Tag einmal dafür, dass er damals meinem Bruder das Leben gerettet hat. Und meine Mutter war auch irgendwie ein Jahr später im Krankenhaus und todkrank und sollte eigentlich sterben und was nicht alles irgendwie. Und dann kam sie wieder raus und war gesund. Und auch dafür habe ich bis heute danke ich Gott dafür, dass da meine Gebete erhört wurden. Das ist so. Manchmal sappel ich das auch nur so runter, aber das ist irgendwie wie so ein
Mantra.
Wie nennt man das? So ein Rosenkranz-Mantra-Ding irgendwie. Ja. Und ich hatte das halt wirklich als Erfolg auf meiner Gebetsliste eingeordnet. Ob das so war, weiß ich nicht, aber für mich als Kind war das so. Und das hat irgendwie meine Jesus-Freundschaft total. Das war mir klar, wir bleiben zusammen, egal was los ist. Aber ich glaube wirklich, also Cookie, ne, mein Mann, Christian Reschke, Cookie, sagt auch immer, er kann sich das nur so erklären, dass ich irgendeinen Spezialsegen hatte, weil so viele Sachen auch wirklich schrullig gelaufen sind in meinem Leben. Und ich finde einfach, ich bin nicht total geschädigt. Also ja, bestimmt irgendwelche Macken habe ich auf jeden Fall, aber keine Major sonst wie, also ich könnte sonst wie drauf sein.
Ja, stimmt, so habe ich dich auch immer erlebt. Also, Kim anzugucken war immer, du hast immer freundlich, hast ein Smile gehabt für alle und so. Auch wenn du auf der Bühne stehst und Lobpreis machst oder mit deiner Band spielst, hattest du immer so eine tolle Ausstrahlung.
Mhm. Danke, das ist ja nett. Ja, ich mag halt Menschen, ne? Das ist so eine Ich mag die einfach.
Das spielt mir die ab. Definitiv.
Vor allem schräge Menschen.
Ja. Da waren ja Jesus Freaks perfekt.
Ja.
Das heißt jetzt eigentlich, dass dieser Sturm bei dir nicht langsam anfing, sondern es war eigentlich immer ein bisschen stürmisch. Und du hast einfach gelernt, irgendwie in diesem Sturm, stürmischen Wetter einfach rumzufahren und so. Und wurde das irgendwann, bevor der Schiffbruch kam, nochmal noch stürmischer? Oder wie war
das? Hat sich das angebahnt? Ja, genau.
Ja, also es ist eigentlich ganz lustig, dachte ich gerade, meine Mutter ist ja Schottin und mein Vater Ire, deswegen stürmische See, ich bin es halt voll gewohnt, auf stürmischer See zu fahren, also voll normal. Ja, also es hat sich so ein bisschen hochpotenziert, also als ich 16 war, kam irgendwann mein Bruder morgens nach Hause zu uns, nach offensichtlich einer durchzechten Nacht und war irgendwie breit, aber irgendwie anders breit. Und ich spürte ganz tief in mir drin, dass es jetzt was ist, was gar nicht gut ist. Und das war tatsächlich seine erste Erfahrung mit Heroin. Er hatte eine Freundin, die war auf Heroin und die hat er sozusagen ja, durch Therapien und so weiter begleitet und alles Mögliche gemacht. Und dann dachte er sich, was ist denn daran so spannend? Und hat es dann halt ausprobiert und es hat ihn halt gleich gehuckt. Also er hat nie gekifft, gesoffen, hat er alles nicht gemacht, nie, ist gleich voll aufs Ganze sozusagen und ich erinnere mich noch, wie er da in den, ich wollte eigentlich gerade zur Schule gehen und er torkelte mir so entgegen und ging so komisch in die Knie und es war so, dass ich dachte, ah, das ist irgendwie jetzt so ein Kaliber, also ich spürte einfach in mir, das ist nicht gut, was auch immer das jetzt hier ist, aber das ist nicht gut und damit fing eigentlich eine Zeit an des großen Misstrauens und also ich war ja die kleine Schwester und er war immer ein super Bruder, das muss man auch mal einfach sagen. Er wollte auch einfach, dass es mir gut geht und hat mir natürlich immer erzählt, alles super, aber ich war ja nicht doof. Also ich habe ja auch Sensoren, die Sachen spüren und ich habe da einfach gespürt, jetzt ist was bei uns ins Haus gekommen, das ist böse. Also damit meine ich nicht ihn, sondern wirklich diese Hard-Heroin, einfach ist einfach böse. So. Und ja, das war einfach, dann fing eine Zeit an, ja, wenn er zu lange im Badezimmer war, wenn er komisch geredet hat, dann fing natürlich auch so eine gewisse Form von Kriminalität an. Das geht ja auch oft einher. Dann waren auch so Sachen, wie er hat auch uns beklaut, auch mich beklaut. Das hat mich total gekränkt. Und dennoch war ich aber immer im Grunde diese kleine Schwester, die halt will, dass es ihrem großen Bruder gut geht, weil der ist eigentlich so toll. Ja? Und dieses kleine Schwesterherz, also habe ich, glaube ich, nie verloren. So. Und ich wollte einfach, dass es ihm gut geht. Ich wollte einfach, dass sein Leben gut wird. Weil ich halt dachte so, ey, ich kriege mein Leben hin. Also das war mir schon mit 10 Jahren klar, dass ich mein Leben irgendwie gebacken kriegen werde, irgendwie. Aber ich habe mir so gewünscht, dass er es irgendwie hinkriegt, dass er seinen Weg geht, dass er irgendwie in dem lebt, was vielleicht auch in sein Leben reingelegt wurde. Weil, ich meine, davon gehe ich aus, dass Gott ein Leben, eine Idee von einem Leben in Menschen reinlegt, was ein Weg sein könnte. Und das war einfach sehr, sehr, sehr schwer für mich. Also er ist dann eingezogen, ausgezogen, umgezogen, Therapie hin und her und immer wieder. Wir waren so seine Base, also er kam halt immer wieder zu uns zurück, zu mir und meiner Mutter und dann kriegt man ja auch immer so Ratschläge, ne? Schmeiß ihn raus und dies und jenes. Und das können halt, glaube ich, auch immer nur Leute sagen, deren Kind das halt nicht ist oder deren Bruder. Ja. Das kann man immer nur von 10 Kilometer Entfernung so, was, der hat dich beklaut, den schmeißt du raus. Das macht man nicht mit seinem Kind so einfach. Das ist so, vor allem nicht, weil so meine Mutter hat sicherlich auch 300 Tonnen Schuldgefühl noch gehabt. Also das ist ja immer alles sehr verwoben. Genau, und aber da das eben so diese bipolare Geschichte war, war er dann halt entweder einen Monat halt wirklich verschwunden im Irgendwo oder er war halt 3 Monate tippitoppi drauf und hatte neue, ist in der Ausbildung angefangen und ne, also alles Mögliche und strotzte voll. Und da habe ich ihn auch immer sehr angefeuert, so, aber ich bin in den Jahren auch müde geworden davon und die Abstände wurden dann kürzer und ja, also Genau, insofern begleitete einfach die Sucht ganz stark mein Leben und ich habe mich ganz, ganz stark zuständig gefühlt für ihn, verantwortlich gefühlt. Ja, also eine ganz schwere Last getragen, wirklich. Und lustigerweise, also als dieser schlimme Tag war, mit dem, wo ich 16 war, an dem Tag bin ich zu den Freaks gekommen, abends dann. Das war derselbe Tag.
Okay. Krass.
Ja, und das war echt cool, weil ich war vorher in so einer Gemeinde und ich war auch ganz okay, aber das waren halt alles so Bandit-Kinder und ich war halt so Antifa und irgendwie und Pippi Langstrumpf und so und dachte halt so, ja, ich will ja irgendwie bei Gott bleiben und ich brauche ja irgendwie Gemeinschaft auch. Ich bleibe im Zweifel auch hier, aber eigentlich... Und da habe ich Christian Müller dort getroffen und der hat meinte so, ich habe eine coolere, was Cooleres, ich nehme dich mit. Und dann hat er mich damit hingenommen und das war halt gleich so ein Ankommen und zu Hause fühlen und eben auch gleich so, dass ich dachte, ah, hier sind eventuell Leute, die sich nicht wundern, was ich für Probleme zu Hause habe, weil ich habe das nie irgendwem erzählt. So, das war also meine Herkunftsfamilie ist auch sehr private, ne? Sehr bretonisch, ne? Sehr, sehr private. Also wir haben da nie drüber gesprochen. Und ich habe halt irgendwann angefangen, darüber zu sprechen, mit dir als erstes, Martin. Und das war gut. Und das würde ich auch jedem Teenager empfehlen, über solche Dinge zu sprechen. Natürlich.
Und da ich ja selbst auch eine Geschichte habe und das sogar deine Ausbildung hatte, hatte ich natürlich auch ein offenes Ohr und konnte so ein bisschen nachvollziehen.
Ja, und das war halt einfach wahnsinnig erleichternd, dass ich dachte so, ah, okay, es gibt Menschen, die haben das hingekriegt. Es ist irgendwie, es gibt eine Chance, es gibt hier halt jemand, irgendwie glaubt mal gerade für mich mit. Ne? Weil letztlich, also ich habe halt für mich so geglaubt, meine Mutter war sehr überfordert auch mit der Situation. Das heißt, ich habe das eigentlich alles relativ alleine gemacht. So, und deswegen, das hatte ich zum ersten Mal wirklich bei den Jesus Freaks, dass ich dachte, ah, okay, ich muss kein Geheimnis draus machen, ist keine Schande, nicht peinlich und nicht sonst wie, sondern Leute sagen, ey, was? Das habe ich auch erlebt und da kannst du rauskommen und das, da kann er rauskommen, das kann sich verändern und so weiter. Ja, also für mich sehr, eine sehr, sehr prägende Zeit, diese erste Jesus-Freak-Zeit. Ja.
Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll. Ich finde das so krass, so zu hören und auch so diese Vorstellung, halt sowas mit sich alleine rumtragen zu müssen, Tatsache.
Ja.
Ja, weil wie war es denn bei den Jesus Freaks? Gut, du hast mit Martin dann geredet und so. Hat das deine Last so ein bisschen weggenommen? Also ist es leichter geworden?
Also ich muss zugeben, ich war natürlich auch Meisterin im Verdrängen. Ne? Das heißt, sobald ich das nicht vor der Nase hatte, habe ich das weggeschoben. Es waberte natürlich immer im Hintergrund, aber sobald ich irgendwie raus war aus diesem ganzen Geschehen, habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt. Und die Jesus Freaks waren halt einfach unheimlich sinnstiftend. Ne? Das heißt, irgendwie, es war eine Gruppe von Menschen, die irgendwie prinzipiell an Wunder glaubt und glaubt, dass Dinge nicht bleiben müssen, wie sie sind. Und dass nichts unmöglich ist. Und das war natürlich wahnsinnig ermutigend. So. Also das hat total eingezahlt auf mein Konto so. Und auf einmal, ja, habe ich tatsächlich eben, wie gesagt, angefangen, das auch mit Leuten zu teilen. Also jetzt auch nicht mit jedem so, weil das auch versteht auch nicht jeder. Es gibt ein paar Themen, die versteht nicht jeder. Und das ist dann besser, ja, sparsam damit umzugehen. Aber es war einfach insgesamt, dass man dachte, man macht bei was Großem mit und eventuell revolutionieren die hier die Welt. Und natürlich werde ich um mein Haus gerettet. So, das war irgendwie meine logische Konsequenz. Ich habe wahnsinnig viel gebetet, wahnsinnig viel Gemeinschaft mit Leuten gehabt. Und es war irgendwie klar, hey, da passiert ein Wunder, das wird passieren. Auf jeden Fall, Gott bringt das in Ordnung.
100 Pro. Hattest du das Gefühl? Also
ja, 100 Pro. Total. Ja, 100 Pro. 100 Pro. Und dennoch hat es natürlich einfach, du siehst ja das Leid. Also du hast das ja ständig vor der Nase. Ich habe ja gesehen, also mein Bruder war halt auch so ein sehr intelligenter Mensch. Also der hat das auch geschnallt, was er tut, so mit uns auch. Der hat es aber immer weniger geschafft, da rauszugehen sozusagen. Das war einfach für mich auch schwer, das also auszuhalten, dass es ihm auch deswegen schlecht geht sozusagen. Aber ich habe da halt auch unfassbare Bärenkräfte gehabt. Ne? Ich habe ihn dazu Therapien und was nicht alles. Also ich habe irgendwie, also das ist auch so interessant, weil ich habe irgendwie in mir auch so einen Glauben, dass ich alles schaffen kann. Und das ist wirklich aus dieser Zeit, dass ich halt dachte, ich habe da wirklich die Welt bewegt. Ne? Also ich meine, der natürlich durch, ne, das ist dann ja auch irgendwann mal ein Thema Beschaffungskriminalität, der ist dann ja auch mal im Knast gelandet und ja, auch einfach nicht geil, seinen Bruder im Knast zu besuchen. Aber ich weiß so, dass ich da tatsächlich mal vor der U-Haft saß und da kommst du ja eigentlich nicht rein, wenn du nicht irgendeinen Beschluss von irgendwem und so weiter. Und irgendwie habe ich es geschafft, in diese U-Haft reinzukommen und den zu besuchen. Was schrecklich war. Aber trotzdem, das war halt, mein Verständnis war, ich schaffe das alles. Ich schaffe alles, alles. Genau. Und dann habe ich ja eben auch meinen Mann kennengelernt, Cookie. Und der ist so ganz, schon immer so ganz bei sich, ganz abgegrenzt. Und der war halt, für den war das gar nicht so nachvollziehbar, was ich da alles opfere. Also der war da sehr so, gut, ist auch eine ganz andere Art Familie und so weiter. Und der war gar nicht so in diesem, hey, wieso machst du das denn alles für ihn? Wie kommt das? Ne? Aber er ist dann halt auch nach und nach irgendwie reingewachsen so und hat halt mit einem gesunden Abstand auch ihm total viel geholfen und es ist auch eine Freundschaft entstanden zwischen den beiden. Aber das war für mich zum ersten Mal, dass ich dachte so, hä, ist doch Familie, ist doch logisch. So. Und jetzt im Nachhinein würde ich halt einfach sagen, ich war halt immer die kleine Schwester, die ihren großen Bruder retten wollte. Das war halt immer so. Das war das Herz dahinter. Und dem kannst du nicht sagen, jetzt grenz dich mal ab und ich
werde nicht co-abhängig.
Das ist ja, ja, jetzt werde ich nicht co-abhängig. Das ist halt so, hey, alles klar, dann höre ich jetzt auf. Und das ist einfach, man hat ja immer noch Beziehung zu den Menschen und das ist ja, er war ja jetzt nicht immer dauerbreit. Ne? Aber natürlich hat sich das, ich hatte gerade mit jemandem irgendwie über Lügen mich unterhalten. Und hörte mich dann irgendwann, was hatte ich, oder dachte dann irgendwann so, krass, ey, ich wurde in meinem Leben so oft angelogen. Hier erzählt mir gerade, wie schlimm es ist, dass jemand irgendwie eine falsche Uhrzeit gesagt hat und die sich voll belogen fühlt. Und ich dachte so, dein Ernst? Also ich kenne Lügen noch als anderes Kaliber, einfach weil es so, weil Drogenabhängigkeit das mit sich bringt. Ne? Also jetzt nicht als Entschuldigung, aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Ja. Ne, und natürlich, bei uns war das eben auch so, meine Mutter wollte halt hören, dass alles okay ist. Und ich hatte dann die Rolle derjenigen irgendwie, die sagt, nee, ist alles super. Ne? Ne, meine Mutter hat mich gefragt, ist er drauf? Ich habe gesagt, nein. Aber natürlich war er drauf. So. Und insofern hat sich so ein ganz schräges Miteinander auch ergeben. Ne?
Ja, erzähl doch mal, ja, ganz schön verworren. Also, wie kam es dann, dass dein Schiff ist nicht untergegangen, aber das zum Tod deines Bruders, war das dann doch wieder auch sehr überraschend, vermute ich? Oder hatte sich das irgendwie für dich angekündigt?
Ja.
Das war sehr überraschend.
Ja, also ich hatte ja immer Angst, dass das passiert. So, also ich habe natürlich auch unter meinem Geschaffen das, hatte ich immer Angst, dass was passiert. Ne, also ich weiß, in der Schule, meine Schule war neben der Feuerwehr und dem Polizeihauptpräsidium. Und jedes Mal, wenn der Tatütata war, dachte ich, die fahren zu uns. Also ich habe immer schon ganz viel Angst gehabt, dass was Schlimmes passiert. Und genau, also wir springen jetzt ein paar Jahre nach in meine Anfang, also zu meinen N20ern. Und da hatte sich, da war mein Bruder dann ja schon mittlerweile 12, 13, 14 Jahre drauf und nicht drauf und mal drauf und mal nicht drauf und so. Und in mir hatte sich natürlich auch so eine gewisse Ermüdung gezeigt. So. Und ich hatte eben auch mein eigenes Leben. Ne? Und dennoch irgendwie kam er immer mal an bei uns und irgendwas war immer los und so. Wir hatten auch regen Kontakt. Er war ein Jahr bevor er gestorben ist, war er auf einmal 6 Wochen verschwunden. Und ich bin dann nach Berlin gefahren, weil ich dachte, der liegt tot irgendwo rum und ich muss da jetzt hin und ich bin hingefahren, weil ich war wirklich so angespannt, weil ich dachte, ich glaube, er ist tot. Es ist passiert, was ich mein Leben lang gefürchtet habe. Und wir sind zu seiner damaligen Wohnung gegangen, haben da Sturm geklingelt, keiner macht auf und ich dachte so, ey, das ist jetzt echt crazy, ich glaube, mein Bruder ist tot und ich bin, ne? Und ja, irgendwann machte er auf einmal auf, so. Und
okay.
war so dünn und war so, hatte so eine Farbe, so eine, keine Gesichtsfarbe mehr. Also mein Bruder war echt ein ziemlich hübscher Kerl so. Und der ist ja einfach, wo ich dachte, krass, also er lebt gut, aber du siehst aus, als bist du halb fertig, tot, sonst wie. Und er war halt auch zum ersten Mal so, dass er mich nicht versucht hat zu schonen. Sonst war es halt immer so, ey, Schwester Herz, ja, ich krieg das hin, ich hab's im Griff. Obwohl wir beide wussten, er hat's nicht im Griff, aber er hat zumindest versucht, das so zu kommunizieren. Und da war das halt wirklich so, dann saßen wir da wirklich und der meinte so, ey, müsst ihr einfach wieder gehen, ich habe keinen Bock und haut ab und lasst mich in Ruhe und so. Und dann sind wir gegangen und ich weiß so, die ganze Rückfahrt habe ich echt so in mich hineingeweint, so, weil ich dachte, das ist, ich habe den verloren. Ich habe den jetzt verloren und im Nachhinein würde ich auch sagen, ich habe ihn halt unterwegs verloren. Genau, dann war ich, 2008 war ich schwanger mit unserem ersten Kind und genau, es war viel Wirbel um meinen Bruder, aber es war irgendwie alles so auf dem Weg der Besserung, dachte ich so. Und dann war der Geburtstag meiner Mutter, der 8. März. Und sie meinte, und irgendwie, ich habe in der Nacht vom 7. auf den 8. März geträumt, dass er gestorben ist. Und ich habe im Traum so geweint, weil ich so, ich habe mich so zerrissen und hat solche Schmerzen mir bereitet. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht und dachte, ach, das ist ein Traum, wie gut. Aber hatte dann irgendwann mit meiner Mutter gesprochen, die ja, wie gesagt, Geburtstag hatte. Und die meinte so, er hat mich noch nicht angerufen. Das ist ganz untypisch, weil, also das war wahnsinnig untypisch. Ich habe dann auch versucht, ihn zu erreichen. Meinte so, ey, ruf wenigstens mal an. So, ne? Also er hat ja in Berlin gewohnt. Wo ich dachte, melde dich wenigstens bei ihr. Oder, ne? Und hatte aber ein ganz, ganz blödes Gefühl, wie ich es ganz selten vorher hatte. Also ein ganz, ganz, ganz schweres Gefühl, ganz dunkles Gefühl. Und habe dann irgendwie völlig wahnsinnig, also ich war dann im 6. Monat schwanger, habe dann gedacht, ey, ich putze jetzt Fenster, das ist eine geile Idee. Weil ich wusste irgendwie diese, ich war so angespannt. Ne, Cookie hat noch meintes, ja, das kennen wir doch schon und es ist doch immer so und dann ist doch alles gut. Oder er hat ja selbst immer gesagt, ich falle immer auf die Füße. So, und so war es ja irgendwie auch immer. Mhm. Und ja, dann war es irgendwie so, dass ich dachte, okay, habe ich mit seiner Freundin telefoniert, die meinte, ich erreiche ihn auch nicht. Und dann hatte ich einen Freund von ihm angerufen in Berlin, meinte so, ey, kannst du mal hingehen, irgendwie gucken, so. Und er so ist dann hingegangen und ich hatte einfach, ich dachte so, wow, ich habe einen, fühle mich körperlich so schlecht, so schwer, so zerrissen, irgendwas ist nicht gut. Und dann rief irgendwann seine Freundin mich zurück und sagte, genau, ich rief dann bei dem Freund an, der drückte mich immer weg. Der war mittlerweile bei der Wohnung und irgendwie wollten sie dann die Polizei rufen, weil der Freund auch ein blödes Gefühl hatte. Die brachen dann die Tür auf und dann drückte er mich halt immer weg, weil ich dachte, wenn die Tür aufgebrochen ist, müsstet ihr ja mal sagen, dass er da Däumchen dreht oder irgendwas. Und dann rief mich seine Freundin an und meinte, es sieht so aus, als ob Gary tot wäre, und legte auf. Hm? Ja, also sie war völlig so, ne, und ich dachte, was liegt so auf, was ist los? Was heißt, es sieht so aus? Also was denn jetzt? Also was heißt, es sieht so aus? Ist er tot oder nicht? Was heißt das? Und war halt voll auf Adrenalin, also ich war auf einmal so... und habe dann eben sofort den Freund angerufen, der reichte mich gleich weiter, meinte, hier ist eine Polizistin, die will mit dir sprechen. Und die Polizistin, also ich war halt einfach so, was ist los? Das ist halt, ne, weil ich dachte so, also es klingt so blöd, aber ich dachte, es hat noch keiner gesagt, dass er tot ist. Es wurde mir nur gesagt, es sieht so aus, aber was heißt das? Und die sagte dann, ja, es sieht so aus, als wäre ihr Bruder unglücklich gestürzt und dabei verstorben. So. Und dann war mir klar, alright, dann habe ich halt wirklich das Handy aus dem Fenster geworfen. Ja, nicht, ja, aus dem Fenster, ja doch. Ich war und habe gesagt, ich hasse Gott.
Okay.
Und habe mich, also wirklich war so ein Sekundenausbruch, so ein Kraftausbruch. Aber ich habe mich 2 Minuten später echt gefangen. Also ich kann es gar nicht erklären im Nachhinein, weil ich dachte, ich muss zu meiner Mutter. sonst fährt die Polizei hin, das geht nicht. Ich muss da hin. Und hab dann, und Cookie stand halt, war völlig so, eben flog noch das Handy, jetzt ist der tot, jetzt ist sie auf einmal wieder, jetzt will sie los. Und ich habe gesagt, wir müssen zu meiner Mutter, es geht nicht, das können wir nicht erlauben. Und ich kann jetzt auch nicht darüber nachdenken, was jetzt ist, sondern wir sind ins Auto gestiegen, sind hingefahren. Sie hatte natürlich auch währenddessen diverse Male versucht, mich zu erreichen. Ich habe sie weggedrückt, weil ich halt dachte, ich kann, was soll ich denn sagen jetzt auf der Fahrt? Und dann klingelten wir und dann machte sie die Tür auf und dann, ja.
Habt ihr es erzählt?
Sie wusste das auch. Und dann hat sie ja so eingeschlagen auf Cookie. Das war echt so
krass.
Hat richtig so. Ja, das war echt so schlimm, das hier zu sagen. Und ich war halt einfach noch so, ich habe mich halt so zusammengerissen, weil ich irgendwie dachte, so, das muss richtig gemacht werden. Das muss ich jetzt ihr richtig sagen. Und da waren wir irgendwie ein paar Stunden da und sie hat dann halt irgendwie auch ihre Schwestern und ihren Ex-Mann und was nicht was angerufen. Und es war halt so verrückt, weil ich irgendwie noch so wahnsinnig funktioniert habe. Es war halt so, okay, so, was machen wir jetzt alles und wie geht das, was machen wir? Und dann bin ich da rausgegangen aus der Wohnung, weil ich mir dachte auch, also wir haben sie dann da gelassen, weil sie hatte ihren Bekannten dann da. Ich konnte auch nicht mehr da sein, das irgendwie ging nicht. Und ich bin wirklich so, Cookie und ich sind wirklich so gebeugt nach Hause gegangen, ne? Als hätten wir so einen Sack auf uns drauf und sind dann halt, also wirklich wie so alte Leute. Wir waren so wert, so, vor allem aber diese Last so da.
Wochen.
Ja, das war einfach so eine Dunkelheit, die sich aufgemacht hat auf einmal. Das war außerordentlich, also wirklich außerordentlich. Mhm. Ja.
Okay, heftig. Ja, Mann.
Ja.
Ich finde diese Aussage, die du am Anfang halt hattest, irgendwie so, hey, Gott wird das machen. Mhm. Und diese Hoffnung irgendwie, okay, es wird irgendwie gut. Und dann irgendwie zu diesem Punkt zu kommen, nee, das ist jetzt nicht gut, sondern es ist richtig schlimm, richtig, richtig schlimm. Und dann kurz dieses, okay Gott, ich hasse dich. Ich finde, das ist eine total echte Reaktion irgendwie, ja. Also Gott ist, also, ja. Hast du das irgendwann nochmal wieder gehabt? Also dieses, oder war das nur kurz? Also hast du Gott angeklagt deswegen? Ich meine, er hätte ja was machen können. Ich meine, du bist bei den Jesus Freaks groß geworden. Wir haben erlebt, wie Leute drogenmäßig aufgehört haben, Drogen zu nehmen und sonst was. Also Leute, die alt und glücklich geworden sind und all solche Sachen. Also da liegt das doch nahe. Also Gott, was soll das jetzt hier? Oder war das nie? Also
ich hatte einiges zu tun dann viele Jahre. Aber es war nicht Anklagen. Das war nicht mein Hauptproblem. Also am Anfang war ich schon so, Gott, also doch, ich war schon eine Zeit lang so, dass ich dachte, du, also es war so ambivalent, weil mir ab der ersten, das Erste, was ich eigentlich gemacht habe, als ich wieder zu Hause war, war zur Gitarre zu greifen. Und ich dachte, das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist irgendeinen Worship-Song singen. Es geht nichts anderes. Ich kann mich nicht unterhalten, ich kann das gar nicht, Worte schmälern, nur was gerade passiert, so. Und das Einzige, was ging, war, dass ich irgendwie jeden Tag, ich habe mich zurückgezogen und habe irgendwie Gott geworshipped, so, no matter what. Und da war ja auch sehr in Mode der Song damals, You Give and Take Away. So, ich dachte, ah, geil, super. Und ich habe aber schon so zu Gott gesagt, so, ey, du musst mir das erklären. Das musst du machen. Und irgendwann hörte ich in mir drin, also nach Monaten, dass ich gedacht habe, so, bitte erklärt mir das mal jetzt, ne, hörte ich so, Ich muss gar nichts. Und das war echt krass, weil ich dachte so, oh, okay. Das war für mich eindeutig irgendwie Gottes Reden und es war aber auch so vollmächtig, dass ich das einfach nehmen konnte, ohne Widerrede. Es war so, okay. Und es war also, da ist dann halt, ich bin ja recht schnell wieder so verstandesmäßig unterwegs, dass ich halt dachte, okay, er hat gesagt, er muss gar nichts, das heißt, er wird es nicht tun, das heißt, ich sollte nicht mehr danach fragen. Macht keinen Sinn.
Krass.
Zeitverschwendung, sozusagen. Und verrückterweise im Nachhinein würde ich sagen, das hat mich auch erleichtert. Diese ewige Sinnsuche darin, diese Erklärung wollen, was soll man erklären? Weißt du, es gibt so viel, es ist nicht zu erklären, es ist einfach richtig scheiße gelaufen, so richtig, richtig scheiße. ja, aber ich hatte sehr, sehr viel andere innere Arbeit, die ich dann viele Jahre machen musste, so. Weil ich sehr, also innerlich sehr, sehr, sehr zerbrochen war an der ganzen Geschichte.
So. Eine Frage, die ich da mal habe, ja. Weil ich bin auch Kopfmensch, also ich erkenne mich an vielen Sachen wieder. Als du dieses Gefühl hattest, irgendwie so Scott sagt, du musst nicht fragen und du gesagt hast, okay, dann gehe ich jetzt weiter. Es gibt dieses Annahme und Hinnahme. Also so irgendwie so, manchmal so Sachen, okay, dann ist das halt so, aber es macht nichts mit dir. Und dieses Annahme, so dieses tiefe Gewissheit, es ist okay. Ich kann das noch nicht besser in Worten greifen, aber ich glaube, dass da irgendwas ist. Also du kannst ja einfach so Dinge, die du nicht ändern kannst, sondern ist es halt scheiße und du findest das auch doof, aber du kannst auch irgendwie plötzlich eine Zufriedenheit oder einen Sinn oder sowas da drin finden. Weißt du, wie ich meine?
Ja, also Zufriedenheit und Sinn konnte ich nicht finden, aber es war für mich, es war eben auch nicht so nach dem Motto, jetzt hör mal auf zu fragen, liebe Kim, sondern es war so, ich schulde dir nichts. Es war wirklich, also eher so ein Wort der Autorität, was ich in meinem Leben relativ wenig, ich kannte das nicht, ich bin ohne Vater aufgewachsen, es war für mich so, was? Vielleicht war es deshalb auch so klar, dass jemand sagt, nee, ich muss dir nichts erklären. Und für mich einfach dann, ich einfach dachte, das ist wie, ich kann das scheiße finden, dass die Sonne morgen aufgeht, aber sie wird aufgehen, deswegen beschäftige ich mich nicht mehr damit. Das macht keinen Sinn. Weißt du? Also deswegen, ich habe die Frage zu den Akten gelegt. Und ich habe sie auch wirklich zu den Akten gelegt. Ich habe ganz viel Tagebuch geschrieben in der Zeit, weil ich irgendwie wusste, ich muss irgendwo hin mit meinen Sachen. Und das können nur wenig Menschen vertragen, was in mir abgeht. Deswegen muss ich viel mich mit Gott unterhalten. Ich habe dann auch irgendwann aufgeschrieben, ich lege diese Frage zu den Akten und sie wird vielleicht nie beantwortet und das ist okay.
Und fühlt sich das für dich richtig an? Also ist es für dich ordentlich? Weil jetzt, also richtig ist auch der falsche Begriff, aber ist es mit dir und Gott jetzt gut?
Ja.
Dieser Punkt?
Ja.
Weil das ist nämlich sowas, wo ich so denke, man könnte auch denken so, nee, du verdrängst das ja nur und das ist nicht richtig irgendwie so. Und aber ich glaube auch, dass es sowas geben kann wie, genau, ich hatte mal so eine Situation, da fand ich auch alles scheiße und dachte echt so irgendwie. Und dann hatte ich so das Gefühl, als wenn Gott sagt so, hey, du kannst alles essen, aber musst nicht alles verstehen. Und das war für mich so, okay. Und auch dann war es dann okay wirklich für mich. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass vielleicht ist es doch nicht okay und ich habe es doch verdrängt irgendwie oder einfach gesagt so, Und irgendwann aber diesen Frieden zu haben, so, nee, das ist okay. Und an manchen Punkten, manchmal funktioniere ich halt so, dass Gott einfach eine Ansage machen kann und dann kann ich auch weitergehen. Und das ist okay.
Also ich glaube, es war für mich okay, weil das nicht mein Hauptstruggle war. Und mein Hauptproblem war nicht die Warum-Frage, weil ich natürlich, ich bin ja nicht doof, ich habe den Weg ja gesehen, den er gegangen ist. Das war die menschlich gesehen logische Konsequenz, dass es irgendwann schief geht. Ja? Und es ist einfach am Geburtstag meiner Mutter schief gegangen. So. Er wollte sich, glaube ich, einfach einen netten Abend machen. Ich glaube, das war nicht geplant. Und deswegen, die Frage war für mich auch nicht so wichtig. oder Fragen, die ich vorher für mich wichtig waren, die waren für mich auch nicht mehr wichtig. Zum Beispiel war vorher, dass ich wollte immer, dass es ihm gut geht, Und als er dann tot war, kamen oft so Menschen so gesagt, ja, jetzt geht's ihm besser und ja, ist es ja im Himmel oder was weiß ich wo als, ne? Und ich weiß so, dass ich halt dachte, das ist total, ist mir scheißegal tatsächlich. Also nicht, weil ich will, dass es ihm nicht gut geht, aber es spielt keine Rolle, es ist außerhalb meiner Macht. Ich kann es sowieso nicht mehr ändern. Ich habe jetzt das Problem. Er hat das Problem nicht mehr. Ich habe das Problem, dass ich jetzt von einem Zwei-Kinder-Haushalt, ich bin Einzelkind geworden, ich habe das Problem, dass ich irgendwie schwanger bin und zusehen muss, dass ich am Leben bleibe. Ich muss mit der Trauer leben. Ich muss mit dem Verlust leben. Nicht mehr, er nicht. Er hat das alles jetzt durch. Und deswegen war für mich tatsächlich ab dem, ich weiß so in dem Moment, wo diese Polizistin am Telefon das auf ihre schräge Art rüberbrachte, wirklich in mir sich ein Abgrund aufmachte, aber gleichzeitig klappte sich ein Buch zu. Und es war für mich irgendwie klar, okay, diese Geschichte, die mich mein Leben lang so geprägt und begleitet hat, die ist jetzt zu Ende.
Ein neues Kapitel irgendwie.
Seine Geschichte ist zu Ende und ich habe jetzt ein neues Kapitel, weil ich muss jetzt echt mit einer Menge Kram aufräumen. Genau. Und das war für mich auch, also das hat mir auch geholfen. Also das mir hilft das oft, wenn ich weiß, Dinge haben ein klares Ende. Ne, das heißt, ich habe dann Jahre gebraucht, Jahre. Wirklich, habe eine Psychotherapie gemacht, ich habe Seelsorge gemacht, ich habe wirklich danach auch, würde ich sagen, echte Depressionen gehabt. So. Also ich bin wirklich in ein dunkles Niemandsland gegangen. So. Also ich habe wirklich, Trauer ist ja sehr vielschichtig so. Ich habe das viele Jahre erlebt so, aber es war klar, das Kapitel ist zu Ende. Und das war irgendwie auf eine Art erleichternd. Klingt jetzt blöd, aber auf eine Art habe ich gedacht, mein Job ist zu Ende. So. Dann habe ich mich ein paar Jahre nutzlos gefühlt, weil ich ja niemanden mehr hatte, den ich retten könnte. Ja, weil mein Mann ist so herrlich abgegrenzt, der will nicht gerettet werden. Mit meinen Kindern wollte ich nicht so ein Psycho-Verhältnis haben. Und ich musste mich richtig neu finden. Also das ist ja, wenn jemand stirbt, ist ja nicht so, oh, das ist ja traurig. Sondern es verändert sich ja ein ganzes System. Ein ganzes, also in so einer Familie verändert sich ein ganzes System, wie Sachen funktionieren und so. Das ist eben. Und gerade wenn es auch brutal ist, ich meine, es ist letztlich brutal, da hat sich irgendein Scheißstoff reingepfiffen. So wie ich das gehört habe, war zu der Zeit diese Mode, Rattengift unterzumischen unter den Dealern und ich glaube, es war auch kein geiler Tod. So. Und ich habe es ja auch geträumt in der Nacht, also ich glaube, er hat sich bei mir auch verabschiedet irgendwie. Ja. Ja. Aber das ist eben diese ganze Trauerzeit. Ne? Ich war nicht traurig. Ne? Also, weil oft so, ja, jetzt bist du traurig. Lach doch mal wieder oder was Leute dann so sagen. Ich war nicht traurig. Ich war halt wahnsinnig erschrocken. Ich war über Jahre erschrocken. Weil ich wirklich dachte, krass, es ist das passiert, was ich immer befürchtet habe. Das heißt, ich habe die Garantie nicht mehr. Ich dachte, Gott wäre anders. Dachte, der macht das nicht so. Dachte, der hält sich an unsere Absprache, die ich dachte, dass wir hätten.
Also dein Schiffbruch hat im Grunde Auswirkungen in alle Bereiche deines Lebens gehabt. Nicht nur, dass dein Bruder tot ist, sondern dein Glaube. Alles war letztendlich, hatte plötzlich Löcher. Und das Schiff ist aber nicht gekentert. Mich frage, ich weiß ja, dass du auch so Seminare gemacht hast, Workshops gemacht hast mit diesem Thema, um Menschen zu helfen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Kannst du uns so ein paar Sachen sagen, was hilft in dem Augenblick? Also einmal auch, wie sollen sich die Freunde verhalten? Du hast schon gesagt, zu sagen, ja, er ist jetzt im Himmel, ist nicht unbedingt das Hilfreiche. Obwohl ich glaube, ich habe dir auch so eine dumme E-Mail geschrieben, ich weiß es gar nicht genau. Aber hast du da irgendwelche Tipps, Ratschläge, einmal für jemanden, dem es so ergangen ist wie dir, aber auch für uns, die wir Freunde sind und Freunde sein wollen?
Ja, also das Thema, genau, das ich habe irgendwann vor ein paar Jahren dann festgestellt, dass ich gerne aus dieser Dunkelheit irgendwie was machen will. Also das irgendwie nutzen will, weil jeden Tag sterben Menschen und hier wird halt nicht drüber gesprochen, hierzulande. Das ist irgendwie uncool. Also ich hab sehr, sehr viel Sprachlosigkeit und gar nicht Böswilligkeit, aber ich habe ganz viel erlebt, dass Leute nicht wussten, was sie mit mir machen sollten und dass sie unbedingt wollten, dass es mir wieder gut geht. Das wollten die einfach und das verstehe ich total. Die wollten einfach, dass ich wieder so, ich bin eigentlich immer ganz gut drauf und die wollten, dass ich wieder gut drauf bin. Das hat aber gemacht, dass ich mich mehr und mehr verschlossen habe. So. Und deswegen merke ich, also ich würde so gerne ein Bild von Trauer zeichnen. Ich habe ja auch einen Podcast, ne? Und da ist ja auch die Idee dahinter wirklich, wenn Trauer so ein Kuchenstück wäre, zu sagen, woraus das eigentlich besteht. Und da ist Traurigkeit ein Kuchenstück oder ein Tortenstück. Und aber da ist irgendwie Erschrockenheit, da ist Entsetzen, da ist vielleicht auch Erschöpfung, Mutlosigkeit, das sind ja ganz viele, viele Sachen so. Und mich hat das immer, ja, ich weiß auch nicht, eine Nachbarin hatte mich so recht so nach 6 Wochen, meinte sie, bist du immer noch traurig? Und ich dachte so, wow, okay, du meinst es nicht böse, aber wenn ich traurig wäre, das wäre mein kleinstes Problem. Traurigkeit wäre mein kleinstes Problem. Ich habe wirklich was ganz, ganz andere Probleme innen drin. Und eine Freundin hat mir gesagt, schrieb mir irgendwie gleich am nächsten Tag so, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und das war zum Beispiel eine Sache, die mir total geholfen hat. Weil ich dachte, ich auch nicht. Danke, ist doch cool. Was soll man auch sagen? Praktische Hilfe ist, glaube ich, immer gut. So Essen kochen, das war super. Für mich halt war auch, ist immer schön, wenn Leute mich fragen, wie er war. Weil für mich das immer total schlimm war, wenn ich das Gefühl hatte, dass Menschen sagen, oh ja, du hast aber auch eine Last getragen und jetzt ist die Last weg. So, das fand ich immer total scheiße, weil ich mir dachte so, ja, ich habe eine Last getragen, aber ich habe auch ganz viel bekommen. So. Also das war halt mein Bruder. Also ich weiß nicht, was andere Leute für Geschwisterverhältnisse haben, aber das war halt mein Bruder. So, und ich weiß auch, dass ich immer noch dachte, ich konnte immer nicht den Satz sagen, mein Bruder ist gestorben, weil das so, ich dachte, das ist so viel in diesem Satz an Merzen, an diesem Wort Bruder allein schon. Ja, naja, anyway, also ich glaube, praktische Hilfe, nachfragen und eben auch einfach wissen, Trauer ist ja nicht so, je länger es weg ist, desto besser wird's, weil Trauer ist echt so wellenmäßig, ne? Oder halt, oft hatte ich das Gefühl, dass Menschen sich nicht trauen, darüber zu reden. So. Also du, Mirko, hast mich öfter mal gefragt, relativ deutlich. Das fand ich auch immer sehr gut, weil mich wenig Leute, ich weiß nicht, ob sie sich nicht getraut haben oder ob sie dachten, dann erinnere ich mich wieder dran. So nach dem Motto, ach ja, stimmt, jetzt habe ich sie dran erinnert. Wie blöd. Ja, genau. Und eine Sache, die tatsächlich ich wirklich wesentlich finde, ist, dass die Menschen meinen das, glaube ich, gut, aber man ist danach nicht mehr dieselbe Person. Also ich habe mich sehr verändert. So, und ich weiß, das war auch ein Issue bei uns in der Ehe, so, weil ich halt lange so die Lebensfreude-Kanone war und dadurch wir super gut zusammen funktioniert haben. Und dann war ich das auf einmal nicht mehr so, sondern mir fiel das Leben auf einmal auch schwer. Da mussten wir richtig uns neu sortieren. Okay. Oder halt richtig viel drüber sprechen, so, wow, ich habe mich verändert und ich werde vielleicht auch nicht mehr so. Was bedeutet das für uns? Ja. Also, ja, ich glaube, eher ansprechen als nicht ansprechen, würde ich sagen, hilft. Ich bin ja genauso sprachlos, ne? Also ich weiß ja, dass ich habe jetzt auch kürzlich jemanden erlebt, der einen Todesfall hat, wo ich auch dachte, scheiße, was soll ich sagen? Aber ich dachte, irgendwas, keine Ahnung was.
Ja. Du hast gesagt, du hast Therapie gemacht, Seelsorge gemacht, das hat alles geholfen. Mhm. Die Zeit wahrscheinlich auch ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf.
Mhm. Ja, klar. Zeit, also ich glaube, dieser erste Jahr, jetzt habe ich den Geburtstag überlebt, jetzt habe ich den Todestag überlebt, ne? Diese ganzen Sachen. Natürlich, ich habe ja auch ein Baby bekommen, das hatte mir auch geholfen, weil ich was zu tun hatte, natürlich. Also ich war dann natürlich sehr gefordert auch. Also ich habe so, also ich habe 6, 7, 8 Wochen die Wand angeguckt und irgendwann meinte Cookie halt so, ey, wir kriegen ein Kind, das müsstest du mal irgendwie, ne? Und dann bin ich auch sozusagen irgendwie aufgewacht so ein bisschen, aber ich habe innen drin, war ich ganz schön düster drauf, so. Was mir auch geholfen hat, waren einfach Freunde, die auch nicht immer so, oh, Achtung, da kommt sie, lass mal nicht mehr so kichern oder so, sondern die ganz normal mit mir waren irgendwie, weil ich habe ja auch gelacht und ich habe ja trotzdem auch in dieser Zeit, selbst an dem Tag habe ich noch, wir haben uns Geschichten erzählt, habe ich auch gelacht. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann nur noch schluchzend in der Ecke heult, hockt, sondern es ist ja alles da. Alle Gefühle sind irgendwie da. Und Freunde, wo ich das, also ich hatte dann sehr feine Sensoren entwickelt und ich habe das dann sehr schnell gemerkt, ob Leute das jetzt wirklich hören wollen oder nicht. Und das waren dann wenige, aber die mich dann immer mal wieder gefragt haben. Also wie gesagt, du Mirko und dann noch 2 Freundinnen, 3 Freundinnen, die immer mal wieder gefragt haben. Und aber auch wenn ich dann keinen Bock hatte, weil man will ja nicht immer so, ne? Das war dann auch nicht wild. Und das war gut. So. Und natürlich, also mein Mann, ne? Also Cookie, der war einfach eine Wahnsinnsschütze. So. Das ist einfach, also auch durch die Art von Geistlichkeit, die er lebt, die hat mir dann total geholfen. Die hatte ich vorher ja nicht so stark. Ich war ja eher so blut und er ist ja eher so in sich gegangen. So, das hat mir halt, das war dann auch, davon habe ich ganz viel angenommen. Also ich habe dann auch viel zurückgezogen und viel Tagebuch geschrieben, geistliches Tagebuch, was weiß ich, für Übungen gemacht. Ne? Also wirklich alles Mögliche, weil ich halt dachte, das hat jetzt das Potenzial, mein Leben zu zerstören oder meine Gottesbeziehung zu zerstören. Und das will ich beides auf keinen Fall. Hm. Ja, insofern habe ich ganz schön viele Sachen gemacht. Ja, sehr, bin sehr proaktiv, habe ich mir Hilfe geholt. Ganz untypisch für mich. Also, ja, aber das war einfach eindeutig, dass ich Hilfe brauche. So.
Ja. Das ist echt so ein Schlüsselpunkt, den wir jedes Mal wieder hören. Mhm. Also es geht nicht alleine. Also wir haben ja Leute hier, die durch Schiffbrüche durchgegangen sind und die sagen alle irgendwann zum Ende, hey, ich habe mir Hilfe geholt. Ich habe jemanden gehabt, mit denen konnte ich reden. Weil es nicht alleine geht. Wir haben jetzt keine Leute, die die Schiffbrüche nicht überlebt haben. Das wäre vielleicht mal ein anderer Podcast. Was die dann sagen, ob die sagen, ja, wir haben uns auch Hilfe gesucht, das war alles Mist, oder ob die sagen, ich habe es alleine versucht und es hat nicht geklappt, weiß ich nicht. Also wäre interessant. Ich habe eine Frage noch, weil unser Schiffbruchbild, unser Schiff, Lebensschiff und so, das ist ja so dieses Bild, was so die ganze Zeit durchgeht. Wenn wir nochmal am Anfang gehen und es halt immer irgendwie stürmisch war, du gelernt hast, in diesem Sturm gute Zeiten zu haben und das ist okay, ein Schiffbruch kam oder der fieseste Schiffbruch überhaupt, wie ist das Wetter jetzt?
relativ ruhig, sage ich mal. Also nicht, zumindest nicht existenziell. Also es gibt immer irgendwelche Wogen und so, aber ich habe keine existenziellen Ängste oder Sorgen oder Issues gerade am Laufen.
Nee, jetzt, ich glaube, nicht für jetzt, aber so nach, also dieser, der Grund, der ja damals irgendwie Sturm war, hat sich ja gelegt. Hat er sich gelegt?
Ja, ich meine, das ist das Interessante, weshalb ich mir Hilfe geholt habe. Weil ich wusste, ich habe jetzt das Potenzial, den Sturm mitzunehmen, auch wenn er nicht mehr da ist. Also ich habe immer gedacht, okay, vielleicht kriege ich dann Kinder, dann mache ich die gleichen Sorgen und mache die gleichen Sachen. Ich muss bei mir jetzt was ändern, sozusagen. Hm. Und ich habe jetzt Sachen, ne, irgendwie, ich habe, meine Mutter ist dement, irgendwie ist es ein Riesendings, aber es ist alles nicht so existenziell. Also ich kann mich tatsächlich abgrenzen von Dingen. So. Ja. Und das, und einen gewissen Abstand zu anderen Menschen auch haben. Und ich war schon sehr, sehr verwogen, zu verwogen mit seinem Leid. Hm. So. Ich meine, das ist tatsächlich, was ich auch nochmal sagen wollte. Ich glaube halt auch durch die, also durch das Erleben dessen, also nicht, dass ich das dringend nochmal haben möchte, aber also ich habe halt wirklich, glaube ich, an Tiefgründigkeit gewonnen. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich konnte, ja, nicht das Gute, aber also ich bin immer noch traurig und denke, Mann, das ist der Onkel meiner Kinder und scheiße und der wäre so lustig und es wäre so cool, ich würde ihm so gerne erzählen oder jetzt mit meiner Mutter, jetzt muss ich mich allein drum kümmern und so. Also ich bin, jetzt bin ich traurig, dass er, dass er tot ist. Aber das ist erst jetzt gekommen, so. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen ernster geworden, so. Also ich habe da ja auch ein paar Fotos geschickt, ich weiß gar nicht, ob das da so rüberkommt, aber wo ich selber denke, oh, ist die ernst, krass. Aber ich habe halt keine Angst vorm Leid anderer Menschen so und habe mir auch keine Angst, Leid anzuschauen, so. Weil ich irgendwie denke, so, ja, das ist, es gibt doch dieses schöne Saying da, Beauty rises from the ashes. Also, wie gesagt, ich will das nicht glorifizieren, aber ich habe das Gefühl, dass Gott mich irgendwie trotzdem irgendwie beschenkt hat. Das klingt jetzt echt richtig so Froki-mäßig, aber ich bin halt am Leben und mir geht's gut. Ich?
Ja.
Ja, genau. Und viele Jahre habe ich halt gelebt. Irgendwie dachte ich so, ich habe es überlebt. Und ich habe auch mal Spaß an irgendwas, aber ich konnte keine Vision entwickeln. Ich hatte keine Ideen. Es war halt irgendwie alles trist um mich rum, aber es war okay. So. Und ich will halt nicht okay leben, sondern ich will gut und gerne leben. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich da echt nochmal reingetaucht bin und es mir angeschaut habe, das Leid, auch was es mit mir gemacht hat und auch diese Vorgeschichte und was es bedeutet mit dem Suchtkranken und bla bla bla. Ich habe das Gefühl, dadurch habe ich irgendwie meine Persönlichkeit erweitern können. So, ich hätte es halt verdrängen können, so. Kann man auch machen, verstehe ich auch, finde ich voll legitim. Aber wenn du, es ist ja überall eine Chance drin. So. Und ich habe das Gefühl, ich habe die Chance mitgenommen. So, ja.
Ja, Kim, ich fand, das war eigentlich ein super Schlusssatz, der das Ganze so ein bisschen nochmal abgerundet hat. Und ich wollte mich ganz, 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 ganz doll bei dir bedanken, dass du uns hast teilhaben lassen an deiner Geschichte, die ich noch nie so in der Art und Weise in der Detailheit auch gehört habe. In der Zeit hatten wir ja nicht mehr so engen Kontakt und es hat mich echt berührt und bewegt. Ich werde jetzt die Nacht wahrscheinlich noch einiges an Gedanken im Schlaf mitnehmen und so weiter und so fort. Also vielen Dank für deine Offenheit, für deine auch Ratschläge für all die Hörer, die wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise da was mitnehmen können. Ja, ob sie nun selber eine Erfahrung mit jemandem hatten, der gestorben ist aus ihrem Freundeskreis, Verwandtenkreis oder so, oder das noch erleben werden.
Der Podcast ist auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert. Kim, ja, wo kann man ihn hören? Wie heißt er?
Also es gibt eine Podcast und eine Webseite, falls man auch schicke Fotos angucken will. Einer geht, einer bleibt.de oder auf den üblichen Podcast-Kanälen einer geht, ja, einer bleibt.
Wir schreiben es auf jeden Fall, wie es so schön heißt, auch in die Shownotes. Ja, ja, Kim, sehr gut. Ich möchte auch auf jeden Fall Danke sagen. Also ich habe die Geschichte ja in einem Podcast von euch schon gehört, aber es ist nochmal was anderes, selber nochmal Fragen zu stellen oder selber das jetzt direkt so nochmal zu hören. Das ist echt, ja, also ich fühle mich jedes Mal am Ende von so einer Aufnahme, die Martin und ich machen, so wo ich jedes Mal echt so, beschenkt ist das falsche Wort, aber so privilegiert irgendwie sowas hören zu dürfen, wie Leute durch echt scheiß Sachen durchgehen. Und trotzdem halt weitergehen. Und ich fand das schön, dieses Ding so mit, dass du gesagt hast, okay, ich muss jetzt Lobpreis machen, weil ich finde, das ist bei dir und Cookie halt echt so dieses Ding, ne? Ihr seid halt echt Lobpreis. Und ich weiß noch, dass bei Cookie, ich weiß gar nicht genau, was die Krise bei ihm da war, aber irgendwann dieses Lied rauskam, Jesus, schau mich an. Und das war halt echt so ein Lied, was mich Tatsache dann auch mitgenommen hat. Also weil ich selber auch in so einer Zeit irgendwie hing und plötzlich war das so da. Also, dass ihr beide echt, ja, also es ist einfach was Besonderes, Schönes und ich freue mich, ich bin jetzt dankbar, euch zu kennen. Also,
wow. Ja. Oh, danke schön. Cool. Ja, schön war das, okay. Bei euch. Vielen Dank.
Ja, vielen der Dank. Nächste Podcast ist in 2 Wochen wieder. Bis jetzt schaffen wir es ja gut, alle 2 Wochen. Das werden wir beibehalten.
Wir haben wieder einen spannenden Gast.
Wer immer unser
das
Gast
ist. Das weißt du noch nicht?
Auf jeden Fall.
Wir ahnen das schon.
Ich weiß das schon, aber wir
genau, es wird ja ein Geheimnis bleiben.
Genau. Ja, Kim ist ja unser. Also, Kim ziehen wir vor. So. Das heißt also. Okay. Ja, auf jeden Fall.
All right.
Ja. wenn ihr als Gast uns eure Geschichte erzählen wollt, meldet euch bitte. Also auf jeden Fall. Ja, das ist ganz einfach. Podcast tut nicht weh. Ihr könnt uns bewerten, sagt man immer so schön. Gebt uns Sterne, wo immer ihr diesen Podcast hört. Und dann, ja, Rock'n'Roll, okay. Segen.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.